Die Björn Steiger Stiftung. Der Podcast. Mai 1969. Auf dem Rückweg vom Schwimmbad wird der 8-jährige Björn Steiger von einem Auto erfasst und dabei schwer verletzt. Es dauert fast eine Stunde, bis endlich ein Rettungswagen eintrifft. Björn Steiger stirbt. Nicht an seinen Verletzungen, sondern an den Folgen eines Schocks. Die Eltern Ute und Siegfried Steiger gründen erst einen gemeinnützigen Verein. Später entsteht daraus die Björn Steiger Stiftung. Durch ihr unerlässliches Engagement wurden bis heute Millionen Menschenleben gerettet und vergleichbare Schicksalsschläge vermieden. In diesem Podcast geht es um die Arbeit der Björn Steiger Stiftung und die Bedeutung einer funktionierenden Notfallhilfe. Wir sprechen mit Experten, Betroffenen und den Machern hinter den Kulissen.
Folge 53: Vom Notfallsanitäter zum Akademiker. Wie ein zufälliger USA-Aufenthalt die österreichische Notfallmedizin revolutionierte. Mit Professor Christoph Redelsteiner.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts aus der Reihe Lebensretter der Björn Steiger Stiftung. Ich freue mich heute, einen ganz besonderen Gast hier zu haben, nämlich Professor Redelsteiner. Professor Redelsteiner hat mit seiner Forschung und Lehre die präklinische Versorgung in Österreich und darüber hinaus entscheidend geprägt. So hat Dr. David Heske sie gelobt, als er ihn vor kurzem die Auszeichnung für ihr Lebenswerk überreicht hat, denn sie haben jahrzehntelang, tun das auch weiterhin, gearbeitet an einer ganz besonderen Schnittstelle von Sozialarbeit, auf der einen Seite Notfallmedizin, aber eben auch der psychosozialen Hilfe und haben auf diese Art und Weise die Notfallversorgung weiterentwickelt in entscheidender Manier und Verdienste, so wurde ihnen auch zugestanden, erworben, die weit über Österreich hinausreichen. Deswegen freue ich mich ganz besonders. Sie haben studiert unter anderem in den USA. Sie haben eine Dissertation an der Uni Bielefeld geschrieben und haben in Niederösterreich wirklich ein ganz besonderes kombiniertes Pflege- und Sanitärstudium aufgebaut und das bis heute auch seine Wirkung hat. Gibt es überhaupt so etwas, Herr Dr. Redelsteiner, bei Ihnen wie einen typischen Arbeitstag? Und wenn ja?
Nein, ich habe das überlegt, den typischen Arbeitstag, den gibt's nicht. Also es gibt den Arbeitstag, wo ich irgendwo an einer Hochschule oder an einer Universität lehre, hoffentlich sehr praxisbezogen, sehr realitätsnahe, auch anhand von Fallbeispielen. Es gibt den Tag, wo ich irgendwo in der Schweiz, Deutschland oder Österreich einen der standardisierten Kurse im Traumabereich oder insbesondere im geriatrischen Bereich unterrichte. Und es gibt dann den Arbeitstag, wo ich Bachelor- oder Masterarbeiten begutachte. Und dann schaue ich, dass ich das irgendwie mit einem Dienst im Rettungsdienst kombinieren kann, ziehe mich irgendwo zurück, hoffe auf nicht zu viele Einsätze und arbeite da so meine Gutachten durch und schaue, dass ich auch dann noch Feldbezug habe. Und natürlich mag ich es durchaus auch, wenn es einen Homeoffice-Arbeitstag gibt, wo ich dann von zu Hause arbeiten kann und auch bei mir im Dorf ab und zu als First Responder aktiv bin, wobei das ist ein kleines Dorf mit 1100 Einwohnern, da ist die Einsatzfrequenz Gott sei Dank nieder genug.
Aber das fragen sich sicherlich unsere Hörerinnen und Hörer, jemand, der vor allen Dingen durch akademische Lehre und durch Schulungen und natürlich auch durch die Ausbildung der Studentinnen und Studenten wirkt, hat er überhaupt noch Bezug zur Praxis, den haben Sie, den suchen Sie sich auch immer selbst. Warum ist der immer noch wichtig?
Ja, das heißt eigentlich in der sozialarbeiterischen Fachbegriffswelt sowas wie Street Credibility. Wie lässt sich das gut ins Deutsche übersetzen? Straßenglaubwürdigkeit klingt jetzt sehr tough, aber letztlich ist darum, habe ich meine Füße auch dort am Boden, wo die unmittelbare Zusammenarbeit mit den Patientinnen, mit den Angehörigen, mit den anderen Schnittstellenpartnern auch wirklich passiert. Und man kann in dem Bereich natürlich nicht lehren und forschen, ohne dass man wirklich sieht, wie geht's jetzt gerade draußen, was sind die aktuellen Probleme, was sind Probleme, an denen wir schon seit Jahrzehnten basteln, die schon gelöst schienen und jetzt wieder neu kommen und so weiter. Also ich halte das für sehr wichtig, da einfach zu wissen, wie geht's uns da im Feld.
Jetzt ist in Ihrer Lehre ein wichtiger Bereich der psychosoziale Bereich. Hat er auch in Ihrer praktischen Arbeit einen Bezug und wenn ja, welchen?
Ja, ich sehe mich nicht als einer Profession zugehörig, sondern ich bin quasi ein interdisziplinärer Arbeiter, der versucht, Menschen zu unterstützen, wenn sie glauben, ein Problem zu haben. Sehr oft ist dann auch eher aus subjektiver Sicht vielleicht eine Kleinigkeit oder manchmal ist das wirklich auch etwas Massiveres. Das heißt, ich überlege mir jetzt nicht, brauche ich da einen Sanitäteransatz oder einen sozialarbeiterischen Ansatz, und habe eigentlich in der Tendenz das Gefühl, dass der Rettungsdienst in den letzten Jahrzehnten mehr meine psychosozialen, sozialarbeiterischen Komponenten erfordert als die Kernkompetenzen des Sanitäters, die doch eher jetzt im medizinischen Bereich liegen.
Warum ist das so?
Das hat mit der Entwicklung der Einsätze zu tun, die in meiner rettungsdienstlichen Zeit, als ich begann, durchaus sehr stark im notfallmedizinischen Bereich lagen. Und durch die zunehmende Hoch- und Langlebigkeit der Bevölkerung verschiebt sich das jetzt eigentlich von akuten medizinischen Problemen eher zu Einsamkeitssituationen, zu Überforderungssituationen von pflegenden Angehörigen, wo es eigentlich darum geht zu schauen, gibt es da eine Anbindung an Hausarzt, gibt es eine Anbindung an Pflegedienste, und der Rettungsdienst kommt dann quasi in Eskalationssituationen hinein, die für die Betroffenen durchaus herausfordernd sind, aber aus rettungsdienstlicher Sicht scheinbar trivial wirken. Das wäre so der ominöse Blasenkatheter, der verstopft ist, das eigentlich keine rettungsdienstliche Indikation ist, aber der natürlich zur Inanspruchnahme des Rettungsdienstes führt, weil die Personen in der Situation urzeitbedingt oder auch versorgungstechnisch keine andere Alternative sehen, als den Rettungsdienst zu kontaktieren.
Und gibt es auch solche Phänomene wie zunehmende Einsamkeit oder sowas? Oder etwas anderes, was Sie gesagt haben, ist natürlich auch die schleichende Überforderung von Angehörigen. Das ist ein ganz spannendes Phänomen. Wir leben in einer Gesellschaft, wo die Menschen immer älter werden, und wir leben in einer Gesellschaft, zumindest in Deutschland, wo die Babyboomer ja so alle so um die 60 sind im Moment, wo sie in 20 Jahren 80 sein werden, wo man hofft natürlich noch möglichst lange eben selbst aktiv sein zu können, aber wer weiß. Und wir hören auch immer mehr von Fällen, wo Angehörige bereit sind, ihre Eltern oder Anverwandten zu pflegen und dann auf einmal merken, oh Gott, der Zustand hat sich so verschlechtert, ich schaffe das einfach nicht mehr. Und dieser Moment dann relativ plötzlich kommt und dann plötzlich feststellen, sie sind mit dem, was sie bisher geleistet haben, aber auf einmal völlig überfordert und wissen nicht, wie sie damit umgehen sollen, weil der mobile Dienst macht's nicht oder sie haben sich bis dahin nicht drum gekümmert oder kümmern müssen, waren ja selber verantwortlich. Haben Sie sowas auch erlebt?
Das ist ein sehr vielschichtiges Problem. Das beginnt zum einen bei unseren Familienstrukturen, die natürlich immer kleiner werden. Die meisten von uns, die jetzt so in meinem Alter sind, die Babyboomer repräsentieren, das sind die irgendwo mit 196 als erste drei Ziffern, die sind in Familien aufgewachsen, wo Großvatern, Eltern und Kinder, so drei Generationen, manchmal auch noch vier, in einem Hausverbund gelebt haben. Und da hat sozusagen die älteren Generationen hat auf die ganz Jüngste aufgepasst, und dann, wenn die Jüngste älter worden sind, hat die ein bisschen bei der Betreuung der älteren Personen mitgeholfen. Und heute leben wir einfach in kleineren Familienverbänden, weil wir mehr Autonomie haben wollen, weil wir unabhängiger sein wollen, uns auch beruflich entwickeln, mobiler entwickeln. Also ich will das in keinem Fall negativ konnotieren. Aber das hat natürlich Implikationen. Wenn jetzt das kleine Kind krank wird, dann ist das vielleicht nur ein Kind, nicht zwei oder vier oder manchmal mehr Kinder. Das heißt, schon alleine der Erfahrungsschatz der Eltern ist geringer, beziehungsweise die Großeltern als Ressource, die sagen können, ja, das ist jetzt nicht so schlimm und schauen wir mal und checken wir das morgen, und da brauchen wir jetzt nicht den Hausarzt und schon gar nicht die Rettung. Also dieses informelle Hilfesystem gibt's eigentlich in der Form nicht mehr. Und umgekehrt, ich habe zum Beispiel als Jugendlicher auf meinen Großvater aufgepasst. Wenn meine Eltern in Urlaub waren, das war für mich überhaupt kein Problem, das war keine Belastung, das war nett. Der hatte eine leichte Sprachstörung nach einem Schlaganfall und ich habe auf ihn aufgepasst, aber eigentlich hat er indirekt dann auch noch auf mich aufgepasst, so als 15-Jährigen. Und das sind heute nicht mehr so typische Lebensverhältnisse. Und dadurch muss man diese Strukturen halt irgendwie formalisieren, und die gibt's natürlich in der Menge, gerade für uns Babyboomer in der Form nicht mehr so einfach. Das einzige System, das wirklich dann rund um die Uhr 24 Stunden rasch verfügbar ist, ist der Rettungsdienst. Und genau da ist sozusagen mein Forschungs- und Arbeitsansatz, wie kann man Menschen in dieser Situation unterstützen?
Und wie?
Indem man zum einen schon mal auch am Telefon versucht, Probleme zu lösen. Da haben wir in Österreich mit der telefonischen Gesundheitsberatung 1450 schon eine Ressource, wo es sehr viele Beratungsmöglichkeiten gibt.
Also es gibt eine für die Zuhörerinnen und Zuhörer in Deutschland, die das nicht kennen. Es gibt in Österreich eine spezielle Nummer, die 1450. Wenn ich da anrufe, was ist da? Ist das sowas wie Telefonseelsorge oder?
Nein, das ist primär keine psychosoziale Rufnummer, sondern das ist eine Rufnummer, wo ich anrufen kann, wenn ich Kopfschmerzen habe, wenn ich Bauchweh habe, wenn ich Schwindel habe. Auch die Flatulenz ist ein möglicher Anrufgrund. Auch dafür gibt es ein Beratungsprotokoll, auch eine Schlafstörung und Ähnliches. Ja, das wäre sozusagen die erste Ebene. Das ist ein sehr ausdifferenziertes Beratungssystem, das von Gesundheits- und Krankenpflegepersonen betreut wird und in Niederösterreich zum Beispiel sehr eng auch mit dem Notruf verzahnt ist. Und so als zweite Welle sehe ich dann genau das, was Sie angesprochen haben, dass man von dort auch weitervermitteln könnte Richtung psychosozialen Beratungsrufnummern wie Telefonseelsorge oder Rad auf Draht, das ist eine spezielle Rufnummer bei uns, wo Menschen dann spezifischere Formen von Unterstützung bekommen. Könnte auch zum Beispiel eine Beratungsrufnummer für pflegende Angehörige sein. Das heißt, das Angebot ist in Österreich und Deutschland an diesen Nummern durchaus vielfältig. Aber zu wissen, wann ich wo anrufen kann, ist für die Nutzerinnen gar nicht so leicht zu verstehen. Und genau hier könnte der Rettungsdienst mit einer Veränderung Richtung einer Gesundheitsberatungsleitstelle sowas wie ein Wegweiser sein. Das heißt nicht, dass er das alles anbietet, aber dass er sagen könnte, aha, okay, jetzt habe ich verstanden, worum es geht. Ich hätte eigentlich eine ganz spezielle Beratungsrufnummer. Ich sehe gerade, dass die Kolleginnen auch gerade eine freie Leitung haben. Wären Sie damit einverstanden, wenn ich Sie da durchstelle? Also nicht nur sagen, ja, suchen Sie sich im Internet irgendwie die Rufnummer, wie man pflegende, wo man pflegende Angehörige beraten kann, sondern sozusagen so ein aktives Makeln, ja, und Weiterleiten der Menschen an die richtige Adresse.
Jetzt sind Sie ja jemand, der große Einblicke hat in unsere Gesellschaften oder in unsere unterschiedlichen Facetten der Gesellschaft, weil Sie ja auf der einen Seite junge Menschen täglich begegnen oder nahezu täglich begegnen in Ihrer Lehre. Sie sind am Einsatzort. Sie sehen auch wahrscheinlich den einen oder anderen Abgrund, der sich Ihnen da auftut. Sehen Sie Tendenzen in unseren Zivilgesellschaften, wo es hingeht? Werden wir immer egomanischer, eigensinniger? Helfen wir weniger? Was erkennen Sie, wenn Sie den Blick weiten?
Ich habe natürlich wahrscheinlich einen selektiven Personenkreis, mit dem ich Kontakt habe. Das heißt, insofern bin ich ein bisschen vorsichtig in meinen Aussagen, ob das wirklich repräsentativ ist. Aber ich habe das Gefühl, dass junge Leute trotz allem genauso gut motivierbar sind, wie meine Generation, andere Menschen zu unterstützen. Wenn man sie anleitet, wenn man ihnen auch eine Wertschätzung für diese Menschen vermittelt und das auch als sinnhafte Tätigkeit auch darstellt. Und wenn man auch sagt, das muss nicht alles ehrenamtlich sein, also das darf auch ein Beruf sein, das darf auch eine Tätigkeit sein, sich gegenseitig zu unterstützen. Ja, also das ist so diese Schnittstelle zwischen Ehrenamt und Hauptamt, wo man sagen darf, ja, ich bin 40 Stunden in der Woche, bin ich Krankenpfleger oder Heimhelferin oder Ähnliches und das ist mein Broterwerb.
Ein Teil Ihrer Ausbildung haben Sie in den USA gemacht. Sie haben da ein Paramedic-Studium gemacht. Das sind die Leute, die meistens mitfahren, zum Teil auf den Feuerwehr, in dem Feuerwehrverbund, weil die Feuerwehr ja der Paramedic-Transporteur ist in den USA. Also das sind diejenigen, die Erste Hilfe leisten oder weitaus mehr. Nehmen Sie uns mal mit, wie sind Sie in die USA gekommen, wie kam es zu dieser Entscheidung, Paramedic zu werden, haben Sie dort auch praktiziert?
Also ich war Ende der 80er Jahre in den USA auf Urlaub und damals schon rettungsdienstlich verflochten und habe mir dann in Princeton, New York und Baltimore Rettungsdienste angeschaut.
Was man halt so macht im Urlaub.
Was man so macht im Urlaub und habe gesehen, die machen Dinge, die bei uns nur der Notarzt macht und den gab es damals noch sehr selten. Also die Kollegen haben damals schon EKGs gelesen und interpretiert, Medikamente gegeben, haben einen Schlauch in die Luftröhre eingeführt und defibrilliert und so weiter. Und,
obwohl sie keine Ärzte waren, genau, sondern
Fachkräfte für präklinische Notfallmedizin. Ja. So könnte man den Paramedic auch am besten übersetzen. Und dann bin ich so vor der Entscheidung gestanden, okay, ich bin aktiv in Rettungsdienst, ich mache die Tätigkeit sehr gerne, aber eigentlich müsste ich viele Dinge am Patienten anwenden, die ich nicht gelernt habe und auch nicht darf. Und entweder lerne ich es richtig oder ich lasse es bleiben. Mhm. Und bin nach meinem Sozialarbeitsstudium in die USA gegangen, habe vorher viele Briefe geschrieben, wo ich studieren könnte, und habe dann eine Einladung nach Georgia erhalten und habe in einem College in Georgia Paramedic studiert. Während dem Studium macht man schon unglaublich viel Praktikum und habe dann eine Zeit lang in den USA im Rettungsdienst gearbeitet.
Das stelle ich mir ein bisschen aufregender vor als hier. War es das auch?
Das war es auch, weil ich in Atlanta gearbeitet habe. Oh. Und Atlanta damals auch eine sehr hohe Population an obdachlosen Mitmenschen hatte. Da hat mir mein Sozialarbeitsstudium wieder sehr geholfen, einfach weil ich eine sehr wohlwollende Grundhaltung diesen Menschen gegenüber habe und auch verstehe, wie man in solchen Situationen geraten kann und auch Kommunikationsmittel habe, wie man auf die zugehen kann, auf der einen Seite und auf der anderen Seite.
Nämlich, das ist ja spannend. Ich meine, Sie sind in Atlanta, GA, also Atlanta, Georgia. Hoher Anteil von, weiß gar nicht, wie man jetzt sagt, ob man auch Farbigen sagt, aber wissen Afroamerikanern. Da ein legendärer auch Musikspot, also es gibt unterschiedlichste Bands, R.E.M., aber auch viele schwarze Bands, die daherkommen, also große, große, große Community. Aber vor allen Dingen auch relativ hoher Kriminalitätsanteil, einer der größten Flughafen der Welt. Und halt auch eine irgendwo sehr faszinierende Stadt, die aber wahrscheinlich auch entsprechende Schwingungen hat und sehr, sehr stark lebt, aber eben genau, auch mit Abgründen lebt. Aber jetzt stelle ich mir Sie vor auf so einem Paramedic-Verbund. Sie kommen irgendwo hin, Obdachlose sind da. Wie begegnen Sie denen dann? Was ist?
Also ich habe es sehr leicht gehabt. Zum einen, weil Menschen spüren, ob man mit einer grundsätzlich neutralen oder sogar wohlwollenden Haltung auf sie zugehen. Und dann habe ich natürlich einen gewissen German-English-Accent gehabt. Mm. Und dann war da irgendwo der dritte Satz bei der Anamnese, hey fellow, where are you coming from? Und dann sagt man halt irgendwo, I'm from Austria. Und in der Sekunde entsteht auch
eine Beziehung. Schwarzenegger.
Die sagen den Arnold. Und dann Atlanta hat auch eine Schusswaffenproduktion von einer österreichischen, haben sie jetzt gesagt, Faustfeuerwaffe. Dann sagen sie, oh, do you have a Drunk? So geht, no, I've never even touched a gun, was für jemanden in Georgia, der glaubt einem das ja gar nicht. Und dadurch kommt man ganz locker mit den Menschen in Kontakt. Aber was natürlich schon sehr bedauerlich war, in der Zeit, wie Sie schon auch selber angedeutet haben, die Gewaltsituation ist schier unglaublich für jemanden, der aus Mitteleuropa kommt. Ich habe sicher in einer Woche 2 bis 3 Schuss- oder Stichverletzungspatienten gehabt und die war aber auf einem von 16 Fahrzeugen. Ja, das kriege ich in Österreich, glaube ich, in 5 Jahren nicht zusammen und wenn, ist es mehr eher so Richtung Suizid oder Ähnliches. Und am Anfang haben wir gedacht, oh, okay, da war Schusswechsel, muss am Abend im Fernsehen schauen, das wird gar nicht berichtet, weil es so häufig ist. Und das stellt man sich insofern anders vor, dass das nicht laut ist, sondern leise, sondern da geht man in eine Wohnung rein, sagt man, oh, ich glaube, wir sind da jetzt falsch, weil da sitzen 3 Leute vom Fernseher, sagen die, nee, ist schon okay, geht's da nach hinten. Sie sind die falsche Wohnung und da liegt halt 3 Zimmer weiter, liegt eine Frau mit Bauchstich am Bett und die Männer schauen 2 Zimmer vorher gerade Fernsehen und das stellt man sich sozusagen anders vor, also wie leise da Gewalt ist und vor allem wie familiär das ist. Also das ist nicht sozusagen die Gewalt im öffentlichen Sozialraum, das kommt schon auch vor, sondern das ist wirklich die häusliche Gewalt, die es bei uns natürlich auch gibt, aber die eher noch mit Schreien, mit Drohungen, mit Fäusten, manchmal ein Teller, selten ein Messer, ganz, ganz selten eine Schusswaffe. Und das ist natürlich in den USA durch die höhere Verfügbarkeit und Zugänglichkeit von Schusswaffen ganz anders.
Also ja, als Sie es gesagt hatten, hatte ich auch eher gedacht, das sind die berühmten Drive-by-Shootings, also wo einer lang geht und dann wird er umgenietet von der rivalisierenden Gang, wie man es halt aus Film- und Rap-Videos kennt.
Genau, die Dinge schaffen es dann in den Medien. Ja. In den Medien. Also ich hatte von in der ganzen Zeit, wo ich drüben war, genau einmal, dass es in den Medien geschafft hat, ein Shooting, und das war eben beim Ausgang von der Metro Atlanta, wo am U-Bahn-Ausgang 3 Personen erschossen wurden. Und das war halt nicht familiär und das war im TV, aber alles andere, Mann sticht Frau zu Hause ab oder das ist nicht, schafft es Gott sei Dank nicht in den Medien, ist aber sehr real vorhanden als Gewalt.
Gibt es noch etwas anderes, was Sie in sich tragen gelernt haben, außer der Gnade des österreichischen Akzentes oder des deutschen Akzentes, des europäischen Akzentes, wie Sie sich Menschen nähern, die nicht so privilegiert sind wie wir, also wie Obdachlosen oder dergleichen, sodass die auch ein Gefühl haben, hey, der behandelt uns mit Würde und auch neudeutsch Respekt.
Ja, also drüben ist man sicher noch mal viel stärker wie bei uns in Europa die Basis sozialmedizinische Grundversorgung für viele Menschen, weil der Rettungsdienst halt zugänglich ist, in manchen Gegenden auch kostenfrei, nicht überall. Und letztlich wird der dann halt von Menschen, die in Armutslagen leben, vertrauenswürdig auch kontaktiert und adressiert. Also da ist man durchaus, obwohl es USA ist, so eher in einer mobilen Hausarztsituation manchmal und untersucht und belässt und unterstützt und versucht zu referenzieren.
Dann sind Sie zurückgekommen und wir haben gesprochen über Ihre Dissertation. Sie haben dann beim Roten Kreuz auch in Wien gearbeitet, aber vor allen Dingen haben Sie in Niederösterreich dann dieses kombinierbare Pflege- und Sanitärstudium aufgebaut. Was ist da der Kern davon und wie sind Sie darauf gekommen?
Ja, der Kern war eigentlich ein politischer Auftrag, wo ein niederösterreichischer Landespolitiker, der auch die Grundlagen für Notruf Niederösterreich gelegt hat und dann später auch Nationalratspräsident wurde, Wolfgang Sobotka, gesagt hat, ich erkenne, wir brauchen eine andere Form der präklinischen Versorgung und wollte eigentlich ein eigenes Paramedic-Studium auch installieren. Das war aufgrund von den Berufsgesetzen nicht möglich. Jetzt wurde also ein Hybrid geschaffen, wo man eine Notfallsanitäterinnen-Ausbildung in ein Pflegestudium integriert hat. Das ist sozusagen der typisch österreichische Weg, mit dem Ziel, Personen zu haben, die aus beiden Berufsqualifikationen und aus beiden Berufsgesetzen auch aktiv werden. Und in der Umsetzung gibt es einige dieser Absolventen als Acute Community Nurses in Niederösterreich. Das sind Personen, die eine Pflege- und eine Notfallsanitäterausbildung beides haben. Nicht alle aus dem Studium, sondern einfach, die haben sich beide Qualifikationen im Laufe der Berufskarriere selber erworben. Und die können genau jene Anforderungen gut erfüllen, die eigentlich sehr klar jetzt nicht in den engsten notfallmedizinischen Bereich gehören, sondern wo pflegende Angehörige überfordert sind, wo irgendeine Person, die einen Diabetes hat, eigentlich die Krankheit nicht wirklich scheinbar versteht, sehr oft anruft, Zucker, Entgleisungen hat, können da natürlich unmittelbar intervenieren, aber auch hineinschauen und sagen, aha, wie ist das eigentlich bei einer Mitternährung? Kennen Sie sich mit dem Insulinpen aus? Soll man nochmal den Insulinpen erklären? Darf ich Ihnen den erklären? Oder wenn es komplexer ist, vielleicht eine Schulung arrangieren? Also quasi in den präventiven Teil des Rettungsdienstes zu gehen, um Folgeeinsätze auch zu reduzieren.
Wie eng ist dann dieses Verhältnis zwischen Acute Community Nurse und dem Patienten? Also ist das eine Dauerbeziehung?
Nein, das wird in Niederösterreich nur gesteuert, wenn die Patienten bzw. Angehörigen den Notruf 144 wählen oder die telefonische Gesundheitsberatung 1450 oder auch den Vertretungsdienst in der deutschen Diktion, wäre das der kassenärztliche Bereitschaftsdienst. Und wenn dann die Abfrage ergibt, dass das ziemlich sicher keinen Transport ins Krankenhaus braucht, sondern jemand, der doch zeitnah kommt, unterstützt und berät, werden diese Kolleginnen und Kollegen auch entsandt. Gibt es ja auch Modelle in Deutschland, zum Beispiel in Oldenburg, sicher das Pionierprojekt im deutschen Bereich, oder in Regensburg, wo Gemeindenotfallsanitäter oder wird auch teilweise noch unterschiedlich benannt, versuchen diese Art von, ich würde es nicht mal als Einsatz bezeichnen, sondern Hilfe ersuchen, einfach vor Ort bedienen und unterstützen.
Oldenburg hat ja auch eine großartige Leitstelle. Wir haben uns mit dem Leiter der Leitstelle auch schon ausgetauscht. So großartig, kriegen auch in der Regel immer wieder Preise. So wie Sie, ich hatte es eingangs erwähnt, Sie sind für Ihr herausragendes Lebenswerk ausgezeichnet worden und haben auch, und sicherlich ist das auch ein Teil Ihrer bepreisten Errungenschaften, einen Lehrgang Rettungsdienstmanagement aufgebaut. Erzählen Sie uns ein bisschen von.
Ja, das war eigentlich, wie vieles in meinem Leben, doch ein Zufall und gar kein Plan. Während meines Paramedic-Studiums in den USA habe ich gemerkt, dass es in Baltimore ein Rettungsdienstmanagement-Studium gibt. Und ich bin dann aus den USA nach Rottweil in den Schwarzwald, habe dort gearbeitet, habe mir gedacht, ich würde gerne in Maryland dieses Studium absolvieren. Und das wäre einfach finanziell nicht darstellbar gewesen, da ein eigenes Masterstudium zu machen. Bin dann irgendwann mal rübergeflogen mit einer österreichischen Gruppe aus der Ärztekammer und den Unfallversicherungsanstalten und haben wir Baltimore besucht und habe denen das auch vorgestellt, obwohl ich es gar nicht kannte. Und einer der Professoren war Rick Bissell und der sagt, oh, hello, I was exchange teacher in Austria, it's nice to meet an Austrian again. Und der hat mich irgendwie ins Herz geschlossen, weil er halt eine österreichische Vergangenheit hatte. Und den habe ich das so nebenbei gesagt, sagt er, let me think about it. Und irgendwann, da gab es noch keine E-Mail, schreibt er mir einen Brief und sagt er, naja, wenn ich nicht rüberkommen kann zum Studium, Sie können mal versuchen, die Vorlesungen für mich abzufilmen. Und dann haben die wirklich nur für mich die Vorlesungen abgefilmt und das in die Videokassette in Briefumschlag gestickt und dann war das irgendwie 2 Wochen später, ich habe mir das angeschaut und habe dann die Hausarbeiten gemacht. Und das Studium hat dann sehr lange gedauert, aber dann kam das Internet und dann war es einfach schon einfacher, weil ich dann, das wurde zwar trotzdem gesandt und nicht gestreamt, weil die Kapazität der Leitungen nicht war, aber ich konnte die Hausarbeiten relativ rasch abarbeiten und ich war dann eigentlich nur zur Abschlussprüfung und zur Graduierung am Campus. Also ich war der erste Long-Distance-Student in dem Programm.
Jetzt reden wir oft von dem gesellschaftlichen Stellenwert von Rettungskräften. Ist der hoch genug? Müssen wir den weiter erhöhen?
Also ich glaube, er ist hoch genug. Wir sind selber dafür verantwortlich, durch unser Auftreten in der Öffentlichkeit auch natürlich zu schauen, wie dokumentieren wir, wie evaluieren wir, wie publizieren wir? Da haben wir sicher noch einiges zu tun. Wir sind ein sehr handfester Beruf, aber letztlich die Verschriftlichung zwingt zur Reflexion, zwingt zur Objektivierung der Gedanken. Und ob das jetzt ein gut dokumentierter Fallbericht ist oder idealerweise dann auch später ein anonymisierter Fallbericht oder Fallauswertungen, Fallverdichtungen, Forschung, Publikationen in Zeitschriften, das halte ich schon für eine wesentliche Aufgabenstellung der Zukunft. Da ist sicher noch einiges zu tun für uns. Und das stärkt dann natürlich auch die Wahrnehmung von uns in der professionellen Community und letztlich auch in der Öffentlichkeit.
Sie haben 3 Wünsche frei, um das Rettungswesen zu reformieren, beziehungsweise um es moderner und noch besser zu machen. Was tun Sie?
Ja, also auf jeden Fall den Rettungsdienst auf der Leitstellenebene zu einer Gesundheitsleitstelle auszubauen, wie ich es eingangs geschildert habe, die auch Makel zu anderen psychosozialen Einrichtungen, zu Sozialarbeit, zu Psychotherapeutinnen, auch in den niedergelassenen Bereich. Das würde ich das eine sehen. Das zweite ist, massiv investieren in die Laienausbildung, für den schlimmsten Fall des Notfalls, für den Cardiac Arrest, also verpflichtender HLW, Herz-Lungen-Wiederbelebungs- und AED-Anwendungsunterricht in der Pflichtschule. Und das Dritte ist sicher, dass man für die höchste Stufe der Sanitäterinnen-Ausbildung eine entsprechende Akademisierung auch schafft. Da ist Deutschland auch schon gut am Weg. Gibt es etliche Standorte, die auch Bachelor-Studienmöglichkeiten für Notfallsanitäterinnen anbieten.
Sind Sie dafür? Das ist ja spannend. Also bei der Herzdruckmassage und allem, was damit zu tun hat, dafür steht ja auch die Bjarnsteiger-Stiftung, die sich das ja wirklich auf die Fahne geschrieben hat und sehr, sehr massiv verfolgt. Jetzt auch in Kooperation mit dem DFB beispielsweise. Großartig. Aber lass uns einmal zu diesem einen Punkt zurückkommen, der Akademisierung von Pflege und auch von Berufen rund um das Thema Rettungswesen. Da frage ich mich immer, tut es nicht auch einfach eine Lehre, müssen wir alles akademisieren, überakademisieren?
Das hängt stark vom Anforderungsprofil ab. Wenn ich eine Fachkraft hinaus entsende, die hochinvasive Maßnahmen macht im Notfallbereich, aber auch im Bereich Belastung, Untersuchung, Versorgung, da muss ich das Wissen dieser Person verbreitern. Ja, und da sehen wir sehr schnell, der Ausbildungsumfang ist ja derzeit in Deutschland schon 3 Jahre. Das kann man auch ganz einfach in einen Bachelor kleiden. Und das ist auch eine Frage der gesellschaftlichen Anerkennung. Also wenn man reinschaut, wofür es in Österreich und Deutschland überall für welche Inhalte es Bachelor-Ausbildungen gibt, frage ich mich, warum kann ich einen Bachelor in Weinbau machen? Also das betrifft Österreich und Deutschland, aber nicht einen Bachelor als Notfallsanitäter. Also jetzt ein bisschen polemisch gesagt, heißt das jetzt, wenn man Weinbauer wird, braucht man einen Bachelor und als Notfallsanitäter nicht. Und es gibt einen wunderschönen Überblick vom Landwirtschaftsministerium in Österreich und das beantwortet Ihre Frage dann auch noch über Berufskarrieren im Weinbau. Und da gibt's die Lehre und da gibt's die Fachschule und da gibt's den Bachelor und da gibt's den Master und man kann auch eine Dissertation an der Universität für Bodenkultur machen in Weinbau. Ja, und ich denke mal, so vielfältig kann natürlich diese Pflege- und Rettungsdienst- und Medizinlandschaft sein und ist sie ja auch. Ja. Also das heißt ja nicht, dass auf jedem Fahrzeug jemand mit Bachelor-Ausbildung sein muss. Aber wenn ich eine Gemeindenotfallsanitäterin der Zukunft raussende mit Ultraschall, mit Labor, die dann Einschätzungen trifft und sagt, na ja, okay, die Laborwerte, die sind nun grenzwertig, aber wenn wir morgen noch mal Visite arrangieren und die Angehörige, die wäre schon in der Lage, noch auf den zu schauen, wenn ich der erkläre, wissen Sie, was ich meine? Das sind komplexe Entscheidungen und das erfordert einfach so ein mittleres professionelles Niveau.
Würde dann auch natürlich möglich machen, die Debatte haben wir in Deutschland, dass diejenigen, die auf diesen Wagen sind, nicht Ärzte sind, aber auch in der Lage sind, andere Maßnahmen zu ergreifen, als sie es bisher tun. Also andere Zugänge zu legen, andere Medikamente zu verbreichen und all das.
Ja, keine Frage. Ja. Und ich sehe es gar nicht berufspolitisch, sondern ich sehe es auch so, wenn wir wollten, könnten wir das alles integrierbar machen. Man könnte sagen, mit Bachelor Notfallsanitäter hat man so und so viele Teile des Medizinstudiums absolviert. Ja. Und könnt dann weitermachen.
Ja, also, das ist ein spannender Gedanke. Jetzt stehen Sie als jemand sitzen oder sind als jemand hier, der St. Pölten berühmt gemacht hat, was als Blaupause mit gilt für ein modernes Rettungssystem weltweit. Wir hören das immer wieder. Gibt es andere Modelle, internationale Modelle, die Sie besonders inspirierend finden?
Ja, die gibt's national und international. Also man könnte zum Beispiel eine Österreich- und Deutschlandkarte machen von Segmenten, wo es überall Best Practice gibt. Mhm. Also zum Beispiel in Wien, die Berufsrettung Wien hat ein Feldsupervisorsystem. Oder in Teilen von Deutschland oder im Bundesland Tirol gibt's eine unabhängige ärztliche Aufsichtsebene für den Notfallrettungsdienst. Oder in Seattle gibt's ein hochintegriertes Paramedic-System, das klinisch sehr eng verflochten ist. Aber die Frage ist halt, wie integriert sind diese Bausteine an einer Stelle. Und das gibt's auf der ganzen Welt kaum, dass so wirklich alle Best-Practice-Beispiele an einem Ort sozusagen verdichtet sind. Das heißt, wir können alle gut voneinander lernen.
Wir blicken zum Abschluss ins Rettungswesen im Jahr 2050. Was sehen wir?
Ja, ich bin noch stärker auf der Patientenseite wie jetzt. Also insofern bin ich dann, wenn ich noch lebe, was ich mir wünsche, ein stark Betroffener. Ich lebe am Land. Ich wünsche mir, wenn ich eine Unsicherheit oder jemand, der mir nahe steht, auf mich oder sich hat, den wo anrufen kann, dass es über Smart Devices eine Interaktion mit einer Gesundheitsleitstelle gibt, die sagt, oh, Herr Rilstein, jetzt haben wir jetzt gerade das EKG abgeleitet, das ist kein Vorhofflimmern, ab und zu ist ein Stolperer dabei, jetzt holen Sie mal Tiefluft, das schaut aufs Erste nicht so schlimm aus. Aber wir haben in der Nähe einen Gemeindenotfallsanitäter, der ist jetzt gerade im Einsatz, der kommt in 1,5 Stunden auf Visite vorbei, wenn das für Sie in Ordnung ist. Sie können uns jederzeit wieder anrufen. Beziehungsweise wird es bis dahin auch noch Quantensprünge geben, die wir nur erahnen, dass man vielleicht irgendwie per Drohne ein Diagnostikinstrument vor die Haustür setzt und die Ehefrau hält den Ultraschall an jene Stelle, wo Artificial Intelligence sagt, dorthin muss sie das machen und das wird in die Gesundheitsleitstelle übertragen. Also Dinge, die wir uns teilweise noch schwer vorstellen können. Die wird es das sicher geben. Und das Ziel ist aus meiner Sicht einfach zum einen die enge notfallmedizinische Versorgung für den wilden Fall sicherzustellen, aber zum anderen zu schauen, wenn Menschen Gesundheitsprobleme haben, dass man die möglichst vor Ort löst und nicht Menschen in ein Krankenhaus bringt, wo für die Situation des Krankenhauses eigentlich nicht der beste Platz ist.
Für wie wahrscheinlich halten Sie, dass genau diese Aufgabe künftig von einem KI-generierten medizinischen Partner gebracht wird? Der könnte ja auch im Grunde die Werte auslesen. Theoretisch, die wir eben dann elektronisch übermitteln, könnte sie vergleichen mit tausenden von anderen Werten. In China bringen jetzt schon Drohnen bestimmte Dinge, zum Teil sogar Einkäufe, in einer bestimmten Frequenz. Also auch das wäre machbar. Aber diese KI-Idee, für wie wahrscheinlich halten Sie die?
Also die wird uns sicher in der Entscheidungsfindung unterstützen und sicherer machen. Was KI, glaube ich, zumindest derzeit noch nicht kann, ist Zwischentöne zu erkennen, soziale Kontexte interpretieren zu können, so wie ich vorher ein Beispiel gesagt habe. Naja, den müsste ich schon ins Krankenhaus mitbringen, weil die Frau, die ist altersbezogen auch schon sehr überlastet, ja. Die spricht auch manchmal verwirrt. Sie ist zwar keine Patientin, aber die hat vielleicht so leichte Vorzeichen von Demenz, ja. Da kann ich jetzt dem Mann nicht anvertrauen, dass sie ihn beobachtet. Wissen Sie, was Sie meinen? Also diese Kontexterfassung, ob das KI erkennen kann, das wird, wenn, dann noch dauern. Weil das kommt eigentlich von Patch Adams, der Gründer der Klinik-Clowns war, der sagt, der Hausbesuch ist eigentlich eine der wesentlichsten Einschätzungskomponenten für Patienten, weil ich den Mensch in seiner sozialen Umgebung sehe und dadurch auch erkennen kann, welche Dinge zu Hause möglich sind, welche Dinge ihm vielleicht Probleme bereiten, wie er lebt, ja, und nicht nur sozusagen an objektiven medizinischen Parameter. Da wird uns beim objektiven medizinischen Parameter die KI helfen können, aber bei der sozialen Kontexterfassung glaube ich nicht.
Das Humane geht auch hier vor.
Genau.
Herr Professor Redelsteiner, ich danke Ihnen herzlich für das wunderbare Gespräch.
Vielen Dank für Ihre Zeit. Dankeschön.
Die Björn Steiger Stiftung. Der Podcast.